Das ist eigentlich ein täglicher Wegbegleiter.
Diese Jahrhunderte, was diese Uhr indirekt schon alles erlebt hat, was da alles auf der Welt passiert ist.
Wir haben interessanterweise eine Taschenuhr, die auch ein Thermometer hat.
Es macht ihm diese Faszination der Technik aus.
Ein Luxusauto ist auch wunderschön, nur man kann es halt nicht überall hin mitnehmen.
Erst wenn das so eine Ikone wird, dann kann man das bekommen, entsprechend auch wertig, das später zu verkaufen.
Da haben wir ein schönes Beispiel von einer Omega Speedmaster, eine Moonwatch.
Ja, wieder spannende Geschichte, wohin die Reise geht für solche Objekte. Und das ist aber das Wichtigste, egal, auch in Kombination mit einer Uhr, ohne einer Uhr. Wichtig ist, dass man die Zeit positiv und gut nutzt.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
Egal ob im Büromeeting, beim Konzertbesuch oder am Strand, Armbanduhren faszinieren und definieren oft weit mehr als nur den eigenen Look. Und das, obwohl wir in einer Welt leben, in der das Smartphone die Uhrzeit permanent mitliefert. Trotzdem haben hochwertige Uhren nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil, für Sammler und Anleger gelten sie längst als Sachwerte mit möglichem Wertsteigerungspotenzial. Dazu kommt noch ein ganz eigener Bonus: die Freude, eine besondere Uhr tatsächlich zu tragen. Doch was macht diese Faszination eigentlich aus? Warum sind Armbanduhren heute zugleich Statussymbol, Designobjekt, Technikgeschichte und Sammelleidenschaft? Darum geht es in dieser Folge des Dorotheum-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, sagt Andreas Maurer.
Es ist eben dieser Mix aus Technik und zum Teil Seltenheit und es ist trotzdem ein Alltagsgegenstand, den ich am Arm tragen kann und mich jeden Tag erfreuen kann.
Bei mir hat eigentlich die Faszination für Armbanduhren am Werktisch begonnen, weil mir es einfach gefallen hat, Dinge, die nicht funktionieren, wieder instand zu setzen. Und da ist eigentlich meine Liebe zu den Armbanduhren, natürlich mechanische Armbanduhren entstanden und ich habe dann später auch angefangen zu sammeln.
Günther Eichberger und Thomas Schmolleck sind gelernte Uhrmachermeister und Senior Experts im Dorotheum. Sie beschäftigen sich täglich mit modernen Luxusuhren, historischen Taschenuhren und manchmal sogar mit Stücken, die mehrere hundert Jahre alt sind. Günther Eichberger zeigt uns so ein seltenes Stück.
Ja, da haben wir noch eine ganz spezielle Halsuhr, ist es, nennt sich Halsuhr. Die ist aus Berggestahl gearbeitet, in Kreuzform, aus Baujahr ungefähr 1640, was wir nachvollziehen können, aber noch funktionsfähig. Eines der ganz wenigen Stücke wahrscheinlich in diesem guten Erhaltungszustand, die es noch gibt, weltweit, eben auch in der Kombination mit den Bauteilen aus Berggestahl, aus Messing, von dem Uhrmacher, der das produziert hat. Und ja, wieder spannende Geschichte, wohin die Reise geht für solche Objekte, weil die wirklich, also im Moment sind uns 4 oder 5 Stück bekannt, die in Museen ausgestellt werden, die vergleichbar auch diesen Zustand haben.
Als die Uhr gefertigt wird, ist Philipp IV. Noch König von Spanien. Rembrandt malt eines seiner berühmten Selbstporträts. Galileo Galilei entwirft die erste Pendeluhr. Und der Habsburger Leopold I. wird gerade geboren.
Der erste Gedanke ist immer cool. Super, dass es sowas gibt noch. Und der zweite Gedanke ist, diese Jahrhunderte, was diese Uhr indirekt schon alles erlebt hat, was da alles auf der Welt passiert ist, Wahnsinn, dass es dich noch gibt, sozusagen.
Sogar den Uhrmachermeister dieser musealen Bergkristall-Halsuhr kennt man. Es ist der gebürtige Genfer Zacharie Fonnerot, der in Lyon und La Rochelle tätig war. Selbst den Senior-Experten lassen solche seltenen Fundstücke nicht kalt, meint Günther Eichberger.
Der hat das alles händisch noch gearbeitet. Der hat das alles in Handarbeit. Jedes Rad hat er selber geschnitten und gefeilt und jede Platine. Und der hat auch eine Familie wahrscheinlich gehabt. Der ist jeden Tag essen gegangen. Es gibt ja Alltagsdinge, die der macht. Und am Ende kommt so ein tolles Stück raus, das die Jahrhunderte überlebt und irgendwie ein Stück von ihm da mittransportiert bis heute.
Uhren sind also nicht nur Zeitmesser, sie sind Geschichten, die man mit sich trägt. Im Gegensatz zu Halsuhren, die man, wie der Name schon sagt, um den Hals getragen hat oder an einem Anhänger, sind Armbanduhren eine vergleichsweise junge Erfindung. Zunächst werden sie auch eher als Schmuckstücke für Frauen betrachtet. Die erste Armbanduhr entsteht erst 1810. Der Uhrmacher Abraham Louis Breguet fertigt sie für die Königin von Neapel, die Schwester Napoleons. Zum eigentlichen Durchbruch kommt es dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar ausgerechnet durch die Luftfahrt. Der brasilianische Flugpionier Alberto Santos Dumont hat keine Lust mehr, beim Fliegen ständig die sperrige Taschenuhr hervorholen zu müssen. Abhilfe schafft sein Freund Louis Cartier. Er entwickelt 1904 die berühmte Cartier Santos, eine der ersten modernen Herrenarmbanduhren überhaupt. Aus dem praktischen Instrument wird dann vor allem in den 1920er und 30er Jahren auch ein Symbol für Modernität, Technik und Eleganz. Und das bis heute.
Ein Auto, ein Luxusauto ist auch wunderschön, wenn man drin sitzt und die anderen sehen einen damit fahren. Also man kann es halt nicht überall hin mitnehmen. Eine Armbanduhr hat man immer bei sich. Es ist wahrscheinlich auch viel mehr als ein Luxusgegenstand. Es ist ein Wegbegleiter. Es ist wahrscheinlich auch etwas, zu dem man eine Verbindung hat. Manche tragen ja Uhren, die sie geerbt haben, vom Großvater oder vom Onkel. Stücke werden weitergereicht über die Familie und es ist eigentlich ein täglicher Wegbegleiter.
So der Senior-Experte Thomas Schmolleck. Für viele Menschen ist eine Uhr daher nicht nur Schmuck- oder Statussymbol, sondern auch eine Art persönlicher Marker, verbunden mit Erinnerungen, Lebensabschnitten oder ganz konkreten Zielen. Selbst im Luxussegment bleibt die Armbanduhr damit ein Objekt, das mit erstaunlich vielen persönlichen Erinnerungen aufgeladen ist, erzählt Günther Eichberger.
Jetzt gerade aktuell gibt es eine Patek Philippe Hammer, die eben wirklich schon, die ist jetzt am Baujahr 1920, da weiß ich, die ist immer in der Familie gewesen, immer vom Vater auf den Sohn weitergegeben worden und jetzt aber leider Gottes durch die Familiengeschichte her eben kommt sie jetzt dann zum Verkauf, aber das ist halt eben mit viel Erinnerung natürlich verbunden und mit viel Gefühl.
Ob das bei den Experten auch so ist, frage ich Thomas Schmolleck.
Bis jetzt, ich trage keine Uhr, die weitergegeben wurde, aber ich habe schon vor, einige meiner Uhren auch weiterzugeben. Und das ist schon der Gedanke auch dahinter beim Sammeln. Ich sammle persönlich jetzt nicht so sehr die Uhren als Anlageobjekt, sondern einfach nur ja verschiedene Marken, auch gewisse Schwerpunkte. Und auch natürlich im Hinterkopf ist der Gedanke, wäre schön, wenn das dann in der Familie weiter existiert.
Bis dahin werden die besonderen Zeitmesser gesammelt, gehegt und gepflegt. Und damit ist Thomas Schmolleck nicht allein. Die größten Uhren-Online-Plattformen verzeichnen bis zu 3000 Händler und über 10 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 120 Ländern. Der Grund? Immer häufiger werden Uhren nicht zum reinen Vergnügen, sondern als Wertanlage angeschafft. Selbst eingefleischte Sammlerinnen und Sammler sehen die Uhren vermehrt als Investment und hoffen auf starke Preissprünge. Doch wie funktioniert das eigentlich mit Uhren als Sammler- und Anlageobjekt? Namen wie Rolex oder Patek Philippe tauchen dabei fast automatisch auf. Aber Achtung, ein berühmter Name allein garantiert noch lange keine Wertsteigerung, betont Thomas Schmolleck.
Wobei ich vielleicht voraussagen muss, das Wichtigste ist vielleicht, wenn man eine Uhr als Anlageobjekt erwerben will, dass man auch eine Leidenschaft für Uhren hat. Weil wenn man Uhren wirklich als Anlageobjekt auch erwerben will, dann muss man sich sehr intensiv mit dem Markt beschäftigen. Und das macht eigentlich nur Spaß, wenn man auch wirklich Freude an Uhren und eine Leidenschaft für Uhren hat. Und da gibt es natürlich entscheidende Faktoren. Sicherlich, wie Sie es erwähnt haben, ganz ein wichtiger Punkt, die Marke. Es gibt manche Marken, wo man weiß, okay, die haben zumindest eine Wertbeständigkeit, haben ein Potenzial, sich zu entwickeln im Wert. Wobei man allerdings auch sagen muss, nicht jedes Modell von jeder Marke ist dann auch wirklich als Sammelobjekt oder Wertobjekt geeignet. Weil wirklich erfahren tut man es erst in der Zukunft dann. Ja.
Die Zeitspanne spielt bei den Zeitmessern also eine wichtige Rolle. Wer mit einem hochpreisigen Wiederverkauf liebäugelt, braucht vor allem eines: Zeit bzw. Geduld. Denn viele begehrte Sammlerstücke entfalten ihren Wert oft erst über Jahrzehnte hinweg. Dennoch haben sich einige Hersteller als eine Art Blue Chips unter den Luxusuhren etabliert. darunter etwa Rolex, Patek Philippe, Omega oder Lange und Söhne, so Senior-Experte Günther Eichberger.
Die haben es halt geschafft, dass sie wirklich in den Köpfen drin sind, dass sie diese Emotionen wecken und die Nachfrage auch wecken nach diesen Stücken. Es ist ganz wichtig, dass ich natürlich auch ein Stück präsentiere, das erstens einmal gefällt dem Markt, es muss gefallen, sonst wird es keiner kaufen. Dann mit einer guten Geschichte, also das Ganze braucht eine Emotion dahinter. Ich muss das Gefühl erzeugen, erst wenn das so eine Ikone wird und dann noch wenig Angebot vielleicht danach ist, dann kann man das Glück haben, entsprechend auch wertig das später zu verkaufen.
Solche Geschichten finden sich natürlich auch in der kommenden Armband- und Taschenuhrenauktion des Dorotheums. Neben hochwertigen Rolex-Modellen gibt es dort auch Uhren, deren Reiz weit über Technik oder Materialwert hinausgeht. Thomas Schmolleck denkt da an ein ganz besonderes Objekt.
Ein schönes Beispiel von einer Omega Speedmaster, eine Moonwatch, aber eigentlich Pre-Moon. Und da haben wir genau ein perfektes Beispiel dafür. Da gibt es Omega, die Linie Speedmaster, und in der Speedmaster-Linie gibt es noch diese wunderschöne Geschichte mit der NASA. Dass die NASA hat einmal Uhren gesucht für die Astronauten und haben viele Uhren getestet. Omega hat die Tests bestanden und die Speedmaster wurde sozusagen zur Moonwatch, Ausrüstungsgegenstand der NASA-Astronauten. Und da haben wir ein historisches Stück jetzt in der kommenden Auktion. Spitzname Ed White. Es ist oft so, dass die Sammlergemeinde dann Uhren, die sie besonders gern haben, die kriegen dann einen Spitznamen. Die ist Ed White. Ed White, warum? Das war einer der Astronauten. Der hat diese Referenz bei seinem ersten EVAs, Extravehicular Activity, im Weltraum getragen. Eigentlich zwei Stück am jeden Handgelenk, eine. Und das ist halt eine Riesengeschichte. Da kommen auch später immer wieder limitierte Stücke heraus. Aber das ist wirklich ein Stück aus den 60er Jahren in einem schönen Zustand. Und das wäre ein perfektes Beispiel für so etwas.
Das beiliegende, von Omega ausgestellte Echtheitszertifikat bestätigt auch noch die Originalität aller Bauteile und vermerkt, dass die Uhr im Rahmen eines Service ein originales und korrektes Uhrwerk aus dem Jahr 1968 erhalten hat. Solche Zertifikate sind, wie etwa eine Expertise bei einem Gemälde, enorm wichtig, betont Thomas Schmolleck. Und je mehr Unterlagen, desto besser.
Also interessant ist nämlich immer das Originalzertifikat, das beim Verkauf der Uhr dabei war. Sei es eine Garantiekarte, ein Garantieheft, abgestempelt von dem Händler, wo es gekauft wurde, datiert und auch mit der individuellen Gehäusenummer der Uhr versehen. Das ist schon mal das wichtigste Dokument. Gibt es das nicht mehr, gibt es zum Beispiel auch Archivauszüge vom Hersteller, die man anfordern kann. Und das sind alles Unterlagen, die natürlich sehr hilfreich sind und auch die Echtheit bestätigen können.
Das ist einerseits für den Wiederverkauf wichtig, denn in der Praxis erzielen Uhren ohne Herstellerzertifikat meistens lediglich bis zu 50% des eigentlich angemessenen Preises. Bei Spekulationsobjekten sollte man Modelle ohne Herstellerzertifikat und Garantieerklärung daher direkt ausschließen. Diese sind als Wertanlage eher ungeeignet. Und wie in jedem Luxus- oder Kunstmarkt ist auch der Uhrenmarkt nicht frei von Betrügern, die gefälschte Luxusuhren an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Optisch sind die Fälschungen oft erstaunlich überzeugend. Selbst erfahrene Sammlerinnen und Sammler müssen da vorsichtig sein, meint Thomas Schmolleck.
Man muss sagen, wir sehen natürlich, ja, wir bekommen sehr viel präsentiert, oft aus Erbschaft, man weiß gar nicht, okay, das ist vom Onkel und der hat so eine riesen Uhrensammlung gehabt und da sehen wir tatsächlich oft viele Plagiate, viele Imitationen. Und mittlerweile ist es so, dass es für den Laien schon von außen sehr, sehr schwer zu unterscheiden ist. Da muss man jetzt schon sehr genaue Materialkenntnisse haben, beziehungsweise die Kollektion, die Originalkollektion, die nachgeahmt wird, schon sehr genau kennen, dass man sagen kann, ja, okay, da habe ich Bauchweh. Einen Tipp, den man immer geben kann, wenn man sollte den Menschen kennen, von dem man die Uhr kauft. Das ist immer von Vorteil und wäre nicht schlecht, auch eine fachkundige Beratung an der Seite zu haben, um sicherzugehen, dass man jetzt nicht aus Versehen einmal eine Fälschung kauft. Weil, wie gesagt, die Fälschungen sind natürlich nicht das Original, qualitativ riesige Unterschiede, optisch allerdings wirklich für den Laien zumindest relativ schwer zu unterscheiden. Immer wichtig, natürlich, es gibt auch Händler, die Uhren aus Vorbesitz verkaufen. Es gibt uns bekannte Auktionshäuser. Bei Privatkäufen noch einmal wichtig, man sollte den Verkäufer kennen und es ist nicht schlecht, jemanden an der Seite zu haben, der Fachkenntnisse hat.
Und noch ein Tipp. Wer hochwertige Armbanduhren kaufen oder verkaufen möchte, sollte nicht nur auf Marke, Zustand oder Seltenheit achten, sondern auch auf den richtigen Marktplatz. Denn für eine Uhr mit Potenzial braucht es auch die passenden Käuferinnen und Käufer. Große internationale Auktionshäuser wie das Dorotheum bündeln genau diese internationale Nachfrage und bieten durch Expertise, Authentifizierung und Marktkenntnis ein hohes Maß an Sicherheit für Käufer und Verkäufer. Gerade seltene Modelle wie die bereits erwähnte Omega Speedmaster Ed White erzielen bei spezialisierten Auktionen oft deutlich höhere Preise als im Privatverkauf. Ein wesentlicher Punkt, der den Marktwert einer Uhr beeinflusst, ist auch das verwendete Uhrwerk. Aktuell bieten Uhren mit mechanischen Werken die höchste Chance auf stabile und steigende Preise. Bevorzugt werden dabei sogenannte Manufakturwerke, die von den Herstellern selbst entwickelt und produziert werden. Interessanterweise ist der Grundaufbau aber meistens relativ ähnlich, so der Senior-Experte Günther Eichberger.
Das ist das Faszinierende. Im Normalfall sind es knapp 5 Räder plus dann ein paar Funktionen. Nur überall die Feinheiten und der Unterschied macht es aus. Also die Qualitätskriterien, das Qualitätsmanagement von diesen Bauteilen. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht einmal eine günstige Uhr auch bekommen. Die gibt immer wieder Beispiele, wo er sagt, das habe ich ganz günstig gekauft und seit 20 Jahren läuft die ohne Probleme. Kann passieren, aber wahrscheinlich 10 andere von diesen Uhren sind schon längst wieder Geschichte und nicht mehr greifbar, weil sie eben nicht funktioniert haben. Und das macht halt dann den Unterschied aus, dass man entsprechend auch hochwertige Komponenten verwendet.
Bei einem Topstück ist eben nicht nur das schmucke Äußere wichtig, sondern auch Gangdauer, Ganggenauigkeit und die Haltbarkeit des Zeitmessers, so Günther Eichberger.
Also das heißt natürlich, von den namhaften Herstellern habe ich schon die Sicherheit, dass da entsprechend auch Qualität verbaut wird. Es gibt wie überall Abstufungen bei der Produktion, bei der Auswahl der Komponenten und das macht natürlich auch dann sehr stark den Preis aus. Natürlich dann auch, was für Funktionen ich dann auch will. Also da gibt es ein ganzes Portfolio an Komponenten, die ich da mit einbauen kann, dass das halt auch alles reibungslos läuft, auch über Jahre und Jahrzehnte und zum Teil über Jahrhunderte.
Gerade diese mechanische Präzision erklärt vielleicht auch, warum hochwertige Uhren selbst im digitalen Zeitalter nichts von ihrer Faszination verloren haben. Thomas Schmolleck zeigt ein weiteres Highlight aus der aktuellen Auktion.
Wir haben interessanterweise eine Taschenuhr, haben wir auch in unseren Auktionen, die auch ein Thermometer hat. Zeigt uns dann an, okay, ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Sache. Ist eine ganz feine Taschenuhr in höchster Qualität, ein Tourbillon auch dazu. Und das hat auch noch extra eingebaut, ein Thermometer. Aber natürlich nichts Digitales, sondern wirklich rein mechanisch gebaut alles.
Überhaupt ist das Objekt in der Auktion ein Werk des Uhrmachers Thomas Engel von 1979, eine außergewöhnliche Kombination feinster Uhrmacherkunst. Die Taschenuhr verfügt über ein Tourbillon, also einen rotierenden Mechanismus zur Verbesserung der Ganggenauigkeit, ein Thermometer und eine sogenannte springende Stunde, bei der die Stunde eben nicht über einen klassischen Stundenzeiger angezeigt wird, sondern in einem kleinen Fenster. Für die späten 1970er Jahre eine besonders raffinierte Komplikation, weil dafür zusätzliche präzise Schaltmechanismen nötig waren. Solche hochkomplexen Uhren gelten unter Sammlern als technische Meisterwerke, denn gerade die Verbindung aus Präzision, Seltenheit und sichtbarer Mechanik macht einen besonderen Reiz aus.
Es macht eben diese Faszination der Technik aus. Das ist eben einfach, ich habe etwas Mechanisches, das auch nachvollziehbar ist, das ist auch über, wie wir schon vorher besprochen haben, über Generationen auch hinweg Uhren weitergegeben werden, also die funktionieren noch. Also man denke an ein Auto, Unvorstellbar, dass nach 100 Jahren das einfach noch so geht, ohne dass ich da ein großes Service oder sonst in irgendwelche Reparaturen etwas reinstecke. Und das macht ja eigentlich Faszination aus. Es ist so viel Feintechnik dahinter und trotzdem funktionieren die Dinger. Und selbst wenn etwas kaputt wird, ich kann es noch wieder herstellen, ich kann es wieder restaurieren. Das schaffe ich bei der Elektronik wesentlich seltener und viel schwerer.
Doch wie erkennt man eigentlich, welche Uhr langfristig geht bzw. am Markt Potenzial hat und was vielleicht nur ein kurzfristiger Hype bleibt? Das frage ich Günther Eichberger.
Schwierig. Ganz schwierig. Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Frage bei den Uhren. Oder anders gesagt, drehen wir das Ganze um. Die Dinge, die heute wirklich zu den Wertbringern geworden sind und zu diesen hohen Zuschlagspreisen und Erlösen führen, die sind ja meistens gekauft worden vor 40, 50 Jahren. Nicht mit dem Hintergedanken, es soll mehr wert werden, sondern die sind einfach gekauft worden, weil sie jemandem gefallen haben.
Daher lautet auch der Expertentipp,
dass ich mir Dinge leiste, kaufe, die ich wirklich mag, die ich liebe, die mir gefallen. Damit kann schon sehr oft passieren, dass ich auch den Geschmack der anderen treffe dann später, wenn ich etwas nehme, das mir gefällt und nicht unbedingt, das muss morgen schon das Doppelte wert sein. Weil das wird ganz, ganz schwierig, gerade auf einem Markt wie dem Uhrenmarkt, der sehr speziell ist, wo es auch nur wenig Möglichkeiten gibt, dass ich diese Wertsteigerungen erzeuge. Also da muss ich schon sehr, sehr viel Kompetenz haben, um das zu erkennen in dem Moment. Und dadurch würde ich eher auf die Basis gehen und mal das kaufen, was mir gefällt. Und ganz am Ende das mitnehmen, wenn ich es wirklich verkaufen will und mich freuen, dass es auch eine entsprechende Wertsteigerung noch hat. Zusätzlich zu dem Wert der Freude, die ich habe beim Tragen schon.
Am Ende unseres Gespräches über Zeitmesser folgt daher zwangsläufig der Blick auf die eigene Uhr. Und vielleicht auch die Frage, was die Experten beim Blick auf das tickende Handgelenk eigentlich so denken. Günther Eichberger und Thomas Schmolleck.
Hoffentlich eine schöne Zeit. Das ist immer das Wichtigste. Zeit kann man ja sehr positiv nutzen. Und das ist immer das Wichtigste. Egal, auch in Kombination mit einer Uhr, ohne eine Uhr. Wichtig ist, dass man die Zeit positiv und gut nutzt.
Wenn ich auf die Uhr schaue, dann denke ich mir, hoppala, schon wieder so spät, weil die Zeit vergeht wirklich im Fluge, wenn man, und das ist ehrlich gemeint, etwas zu tun hat, was man gerne tut. Und für uns ist es eigentlich das Schönste, dass wir hier im Dorotheum praktisch täglich Uhren von A bis Z, nämlich tatsächlich von A bis Z, von Audemars Piguet bis Zenit, zu sehen bekommen, alte Uhren, neue Uhren, Uhren mit Geschichte. Und es ist ja wirklich, jeder Kunde, jeder Einbringer, der zu uns kommt mit einer Uhr, die Uhr hat eine Geschichte, der Mensch hat eine Geschichte und da vergeht die Zeit manchmal fast zu schnell.
Und wenn es Ihnen ähnlich geht, dann sollten Sie bei der kommenden Armband- und Taschenuhrenauktion schnell zuschlagen. Alle Informationen zu dieser und weiteren Uhrenauktionen finden Sie auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Ich bin Andreas Maurer und verabschiede mich im Namen des Dorotheum-Teams bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.